Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute mit gleich zwei Menschen, die den Hörern eigentlich schon gut bekannt sein sollten. Es ist einmal der Frank Wacker. Hallo Frank.
Hallo.
Und der Boris Gnilka. Hi Boris.
Hallo.
Beide Ausrüstungs- und Testredakteure bei Outdoor, schon seit vielen, vielen Jahren und auch entsprechend wintergestellt. Und darum soll es heute auch gehen, nämlich um das Thema Winter in Skandinavien. Das ist ja schon so ein Traumziel für viele, so Polarlichter gucken, es glitzert, es ist kalt, man freut sich auf ein Feuerchen vielleicht in der Hütte. Diese Gemütlichkeit, aber eben auch diese unberührte Natur, die klare Luft. Warum sollte wegen eurer Meinung nach jeder Outdoorer einmal im Leben oder auch öfters im Winter nach Skandinavien gegangen sein?
Ja, es ist einfach gigantisch dort, diese unglaubliche Weite mit der weißen Landschaft. Dann je nachdem, wo du bist, ob du eher so diese rollenden Hügel im Vorfeld hast oder wenn du dann aber auch in Zarek reinkommst, wirklich mit alpinen Gipfeln, da hast du eigentlich jeden Tag Dutzende von staunend dastehen Momente. Und dann wird es natürlich ja oft auch richtig, richtig kalt. Gigantisches Licht, also sowohl in der Abenddämmerung als auch morgens. Wenn man Glück hat, sieht man auch mal Polarlichter. Also das ist wirklich unbeschreiblich.
Aber die Tage sind ja extrem kurz dann da im Norden, ne?
Ja, also, aber es wirkt nicht ganz so. Dadurch, dass halt diese Schneebedeckung dort vorhanden ist, komplett, was ja wirklich was mittlerweile ja relativ selten ist in Deutschland, hat man dort halt doch genügend Helligkeit. Also ich war jetzt auch schon im Februar zweimal dort und wir dachten auch, oje, oje, da bleiben ja nur 5 Stunden am Tag. Ja. Wenn man oberhalb des Polarkreises unterwegs ist, wenn man da mal so auf die Tabellen schaut, da ist nicht so viel, aber es ist schon lange vor Sonnenaufgang hell durch die Dämmerung und diese Reflexion des Schnees und teilweise auch nachts relativ hell, wenn du halt nicht gerade Neumond hast, weil dein Mond dann auch noch entsprechend Licht dahin wirft. Ja. Was auch noch neben der Landschaft und eben der Tatsache, dass man dort eine absolute Schneegarantie hat, zumindest in Nordskandinavien, sehr anziehend ist, ist einfach diese unglaubliche Abgeschiedenheit. Mhm. Die gibt es eigentlich hier in Mitteleuropa sonst gar nicht mehr, auch nicht im Winter. Man kann sich natürlich in irgendein Alpental verkrümeln, ins hinterste Winkel und dann sieht man vielleicht auch keinen, aber man sieht ja auch nicht sehr weit. Und da sieht man sehr weit und man ist trotzdem allein. Und das ist halt echt sehr, sehr schön, ja. Und dann eben dieses Wildnisgefühl. Man hat kein Handyempfang zum Beispiel. Das ist doch toll, dass man da mal so ganz auf sich gestellt ist. Und,
also ein bisschen Detox sozusagen.
Ja, genau. Also dann abends mal die Nachrichtenlage checken, ist dann nicht.
Okay. Und kann ja auch mal ganz gesund sein, ne? Muss man schon sagen.
Ja, ja. Und dann ist es halt auch so, wenn du bei uns im Hochgebirge halt im Winter unterwegs sein willst, damit du den Schnee hast, dann ist gleich die Lawinengefahr riesig. Und in Skandinavien hast du halt den Vorteil, wenn du eher in den, sag mal, auf der Hochebene unterwegs bist, wo du eher also wenig steiles Gelände hast, da bewegst du dich sicher. Also natürlich musst du aufpassen, wenn du in die bergigen Regionen kommst, da ist die Lawinengefahr natürlich genauso hoch. Also ich habe auch schon Touren gehabt, da wollte ich bestimmte Sachen machen, was wir dann aufgrund von der Lawinengefahr nicht gemacht haben. Aber insgesamt kannst du dich dort doch im Schnee, also wenn du dir die entsprechenden Regionen aussuchst, sicher bewegen.
Okay, und wie sind die Wege dann im Winter auch markiert? Man kennt das ja jetzt von Norwegen viel mit diesen Steinmännchen oder man hat eben Markierungen. Und im Winter hauen die dann Stangen rein, wie man das teilweise hier bei den Straßen kennt, dass man so eine Orientierung hat, wo man überhaupt hin muss?
Wenn man Wege geht, also wenn man nicht, wie jetzt zum Beispiel Frank, der war ja im Sarek da im Winter auch unterwegs, da ist dann gar nichts, aber da ist auch im Sommer nichts.
Ja, eben, wollte gerade sagen, da würde ich auch im Sommer keinen Weg erwarten.
Genau, ja. Ja, gut, mittlerweile gibt es da Pfade, aber die sieht man im Winter natürlich nicht. Auf den anderen Wegen, Kungsleden und Patjelanta-Leden sind ja so die bedeutendsten, bekanntesten und auch am meisten frequentierten Wege. Ja. Dort oben gibt es dann tatsächlich so Stäbe. Da ist dann okay. So ein rotes Kreuz oben Aha. drauf genagelt. Also das ist so ein 3 Meter hoher Besenstiel, der da aus dem Schnee ragt und dann ist so wie so ein Bahnschrankenkreuz. Das sieht man wirklich ziemlich gut und der Abstand ist auch so kurz gewählt, dass man selbst bei Schneetreiben eigentlich immer zumindest bis zum nächsten Kreuz sehen kann.
Okay, also muss kein Orientierungskünstler sein, um da im Winter unterwegs sein zu können, solange also, man sich an den bekannten ja, Weg hält.
Genau, und es hilft natürlich schon. Also Vorteil im Winter ist auch, dass halt man letzten Endes die Routenplanung insgesamt noch viel freier gestalten kann als im Sommer, weil halt, wenn die Seen komplett zugefroren sind, dann muss ich nicht durch das Drecksgebüsch da am Rand kämpfen, sondern
kann, oder außen rumlaufen.
Genau, ne? Sondern kannst halt über den See laufen. Da muss man aber aufpassen, also wenn dann, mir ist nie passiert, aber ich habe schon Freunde gehabt, da ist dann plötzlich ein Unwetter aufgezogen, die haben dann auf dem See bivakieren müssen, weil das halt dann so schnell da reinzieht. Also man braucht da schon auch eine gewisse Erfahrung, sollte man einfach haben, wenn man das macht.
Man kommt auch gut voran auf den zugefrorenen Flächen, jetzt nicht nur auf Seen, sondern auch auf den Flüssen. Also während man sonst im Sommer, den Patjelanta habe ich zum Beispiel im Sommer gemacht, den habe ich aber auch im Winter gemacht und ich fand es im Winter deutlich einfacher, weil man halt im Sommer dann doch über diesen ausgetretenen Weg geht, der dann ja mittlerweile dann so ziemlich steingepflastert ist, wo man dann doch viel auf die Füße schauen muss, um nicht ständig zu stolpern, kann man im Winter einfach neben dem Weg, der ja meist auch irgendwo, je nachdem, in welchem Abschnitt man im Patjelanta unterwegs ist, aber es gibt Abschnitte, die sind dann eben auch so ein bisschen waldiger und mit Büschen durchsetzt. Da kommt man natürlich im Winter nicht so gut voran, aber daneben hast du dann manchmal einen Bach. Und dieser Bach, das ist halt eine einzige Schneefläche, das sieht aus wie eine Autobahn und da kannst du dann einfach drauf lang sausen. Wenn natürlich wenn es kalt genug ist, aber das
wollte gerade sagen, so auf dem Bach. Genau.
Also, ja, nee, das wird auch benutzt. Meistens sieht man da schon ein, zwei andere Spuren. Also so ganz allein ist man zumindest da, wenn man so diese Hauptwege geht, wie Patjelanta oder Kungsleden, auch im Winter wohl nicht mehr, aber es ist eher selten, dass man da jemanden trifft. Also kann sein, dass halt eben ein paar Stunden vorher mal einer langgelaufen ist oder einen Tag vorher oder so.
Was sind denn dann so eure Traumspots? Wir haben es jetzt ja schon von diesen Wanderweg-Klassikern gehabt. Also Traumspots, die ihr vielleicht gemacht habt oder die noch auf eurer Bucketlist stehen. Habt ihr da noch irgendwas? Also ich persönlich träume ja immer noch davon, mal im Winter auf die Lofoten zu gehen wegen den Polarlichtern, aber ich fürchte, mit dem Traum bin ich halt auch nicht mehr ganz so alleine. Ich fürchte, das ist inzwischen auch ein ziemlicher Trend, im Winter auf die Lofoten zu gehen. Das heißt, ich werde es mir noch ein bisschen verkneifen und hoffen, dass das wieder nachlässt.
Also ich finde, Legends kann man oben im Norden kann ich eigentlich im Winter überall hingehen. Das ist überall schön. Klar, Sarek, das ist halt so ein, in Anführungszeichen, Must-Do, weil es ja wirklich total abgelegen ist. Aber das habe ich bei Ore schon schöne Touren gemacht. Also letzten Endes ist es echt egal, wo man da hingeht.
Finde ich auch. Also im Winter gleicht sich das auch so ein bisschen an. Also im Sarek zum Beispiel hat man ja im Sommer, da ist man ja wirklich in der absoluten Wildnis. Im Winter ist es aber überall wild. Also da ist es dann, da gibt es ja auch kein, also die Hütten, die wenigen, die es dann da gibt, die haben noch so einen kleinen Winterraum maximal, wobei man dann in Norwegen sich vorher mal erkundigen sollte, wie das da ist, ob die geöffnet haben. Aber ansonsten ist es da eigentlich überall wild und da spielt es keine Rolle, ob ich im Nationalpark unterwegs bin oder einfach mir irgendwie einen schönen Landstrich aussuche, aus der Bahn da oben aussteige und einfach mal drauf loslaufe. Das ist eigentlich alles ziemlich fantastisch. Und man ist ja eben auch nicht auf die Wege angewiesen, weil man eben mit Skiern relativ gut oder auch mit Schneeschuhen relativ gut vorankommt, auch abseits der Wege. Was ein guter Tipp ist für alle, die mal sagen, okay, ich will zwar darauf, aber ich scheue auch so ein bisschen die wahnsinnig weite Fahrt und oder ich habe nur weniger Zeit, ist im Süden Skandinaviens, auf der Hardanger Widder, kann man auch wunderbar Wintertouren machen. Es ist nicht so bergig, wenn man erstmal oben ist. Das ist ja so ein Hochplateau, so ähnlich wie die Schwäbische Alb. Man muss erstmal irgendwie so diesen Trauf überwunden haben. Aber wenn man dann da oben ist, sind die Höhenunterschiede relativ gering. Man hat eben dadurch auch keine Lawinengefahr da oben. Das gibt es nicht. Und es ist wirklich, obwohl es so weit im Süden liegt, auch wirklich sehr, sehr kalt, weil es einfach insgesamt hoch liegt, über 1000 Meter.
Und es ist noch recht gut erschlossen, ne? Also dass man da, sag ich mal, nicht so das volle Abenteuer hat wie im Sarek. Das wird ja auch als letzte Wildnis Europas gehandelt. Ne? Und das ist wirklich sehr wild und nicht erschlossen. Und in Hardanger Wieder ist ja schon so ein Ziel, wo auch im Sommer recht viel los ist. Und entsprechend gut ist eben auch die Infrastruktur da. Und ich denke, das ist im Winter ja ähnlich... Okay, ne?
Man kommt halt schnell wieder runter. Also man muss, ob das nun Partielanterläden ist oder Sarek, wenn man da irgendwo in die Ecke will, da oben, da muss man ja erstmal mit dem Bus oder im Winter wahrscheinlich eher mit dem Taxi dann da irgendwie hinkommen, um dann da loszugehen. Ja. Und das ist halt an der Hardanger wieder anders. Da kann ich irgendwie zur Not auch mit Bus und Bahn, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, von Oslo aus dahin zu gelangen oder von Bergen aus. Und dann habe ich mehrere Zugänge. Das heißt, wenn ich irgendwo anfange, muss ich jetzt nicht das ganze Gebiet einmal durchqueren in 5 Tagen, sondern ich kann sagen, wenn ich nach 2 Tagen merke, boah, das ist jetzt echt gar nichts, dann gehe ich bei der nächsten Möglichkeit wieder runter und komme irgendwo im Tal an, wo eine Straße ist und ein Bus fährt oder ich ein Taxi rufen kann.
Genau. Also ein ganz guter Einsteiger-Tipp, auch wenn man da mal reinschnuppern will.
Ja, wobei Einsteiger, also ich würde grundsätzlich, bevor man sich auf den Weg nach Skandinavien macht, mal auf jeden Fall bei uns ausprobieren, auch die ersten Sachen lernen, weil im Winter, wenn es richtig kalt wird, da muss man schon nochmal auf mehr Acht geben wie im Sommer. Also wenn man seine Sachen komplett durchschwitzt oder sowas, das ist im Winter halt blöd. Oder wenn man das, wenn man nicht genau weiß, also wenn man tatsächlich mit dem Zelt loszieht, wenn man nicht hundertprozentig weiß, wie ich das Zelt aufbaue, das kann im Winter wirklich gefährlich werden.
Weil wenn ja, ich würde gerade mal fragen, was es dann für eine spezielle Ausrüstung braucht, gerade für einen Winter in Skandinavien oder auch bei uns, wenn man dann wirklich im entfernteren Gelände mal unterwegs ist. Also Zwiebelprinzip ist da wahrscheinlich ein Must und Ersatzklamotten. Frank, du hast ja schon gesagt, mit dem Durchschwitzen, das ist schwierig. Was habt ihr da für Tipps in petto?
Also grundsätzlich gilt im Winter, während man sich bewegt, wirklich nur so warm anziehen, dass einem nicht kalt ist. Wenn ich mich zu warm anziehe, dann schwitze ich die Sachen durch und durchgeschwitzte Sachen, die leiten halt die Wärme über 30 Mal schneller ab als trockene Sachen. Und das Problem im Winter ist halt, ich kriege sie nie wieder trocken. Also es war zum Beispiel, als der Fuchs und der Messner, als die Antarktis durchquert haben, die haben mehrmals die Schlafsäcke gewechselt, weil sich in den Schlafsäcken so viel Feuchtigkeit angesammelt hat, dass die einfach man kriegt sie fast nicht mehr verpackt und sie verlieren halt massiv an Wärmeleistung.
Da gibt es auch einen guten Tipp, also man braucht schon ein bisschen andere Ausrüstung, tatsächlich nicht nur wärmer, sondern eben auch vieles kann man oder sollte man anders machen, weil es tatsächlich ja so ist, wie du schon sagtest gerade, Fragen, das wird ja eben auch schnell gefährlich. Also im Sommer übersteht man mal eine Nacht, wenn man schlecht ausgerüstet ist oder irgendwie einen zu dünnen Schlafsack hat. Aber im Winter in Skandinavien, da können es ja wirklich mal minus 30 Grad werden und dann wird es dann schon langsam kritisch. Was zum Beispiel eine richtig gute Sache ist, ist ein VBL, also ein Vapor Barrier Liner, der eben genau das verhindert, dass der Schlafsack von innen quasi durchfeuchtet. Also das ist quasi ein luftdichter Sack, in dem man sich dann noch reinigt, wie so ein Seideninlet, wie so ein Hüttenschlafsack, nur eben in wasserdicht. Und das hört sich eklig an. Aber
das heißt, man liegt in seinem eigenen Saft.
Sozusagen, du hast eine lange Unterwäsche an, du merkst es nicht so, aber der Körper stellt die Schweißproduktion sofort ein, indem er halt, wenn er halt merkt, okay, da geht nichts raus, wir haben jetzt 100% Luftfeuchtigkeit, ja, man schwitzt nicht stark. Also man geht da rein, es ist wirklich nicht besonders unangenehm. Also wir haben es alle schon gemacht und also ich kenne auch einige, die es am Anfang auch überhaupt nicht wollten und doof fanden und jetzt teilweise sogar schon bei milden Frostgraden sagen, ich nehme mein VBL mit, das ist immer so schön kuschelig warm da drin.
Das überrascht mich jetzt, weil ich dachte echt, da liegt man dann so wie so eine Plastiktüte, sie klebt unangenehm an einem. Und,
Naja, man sollte schon lange Unterwäsche anziehen, weil das Material auf der Haut ist natürlich
nicht
beschichtetes Nylon oder Polyester. Nicht?
Ja. Genau, und nicht zu dick anziehen, weil wenn du anfängst, dich dick anzuziehen, dann saugen die Schichten erstmal Feuchtigkeit auf, bevor es zu einer Sättigung kommt und der Körper braucht diese Sättigung, dass er die Schweißproduktion einstellt. Also wirklich im Vapor Barrier Liner wirklich nur eine dünne Schicht Unterwäsche anziehen. Das ist aber nicht schlimm, weil durch das, dass die Verdunstungskälte wegfällt, bringt ein Vapor Barrier Liner 5 bis 10 Grad.
Und wiegt nur 200 Gramm.
Temperatursteigerung. Also das ist ein wirklich gigantisches Schlafsack-Tuning.
Und ja, das ist echt eine gute Idee. Ne? Genau. Hat man gar nicht viel zu tragen irgendwie extra im Rucksack und bringt eine Menge. Und man hat den Schlafsack vor allem trocken.
Ja, den hat man, genau. Ja.
Und dieses Vapor Barrier Liner-Prinzip, das kann man sogar auch letztendlich bei den Socken machen. Also es gibt sogar Vaporliner Socks. Die sind nicht sonderlich robust. Eine stabile Plastiktüte, die einigermaßen passt, das funktioniert auch. Also so habe ich schon 3 Wochen lang durchgehalten, ohne irgendwie Blasen zu bekommen. Ach, und okay. Das kann man ein bisschen so machen, dass man zieht halt 2 Paar Socken an und zieht diese mehr oder weniger die Plastiktüte dann zwischen die beiden Socken und dann wird sie durch das äußere Sockenpaar noch gut fixiert. Und das funktioniert klasse. Und natürlich brauche ich auf jeden Fall eine richtig warme Jacke für die Pausen oder wenn ich halt abends in einer unbeheizten Hütte übernachte oder tatsächlich im Zelt, die ich dann halt abends natürlich und morgens im Zelt überziehen kann. Weil man bringt da unheimlich viel Zeit natürlich im Zelt mit Schneeschmelzen, weil es gibt ja fast kein Wasser. Wenn man Wasser möchte, muss man Schnee schmelzen und da kann man am Tag schon locker mehr als 1 Stunde damit zubringen.
Ja, einfach nur, um sein Trinkwasser zu gewinnen sozusagen.
Ja. Und das ist ja letztendlich auch gut, weil es ist zwar nicht so wahnsinnig kurz nur hell, aber es ist jetzt auch nicht ewig lang. Also man braucht halt schon irgendwie eine gewisse Zeit im Zelt. Das heißt, meistens ist man dann so ab 5 oder so, je nach Jahreszeit natürlich, wann man darauf fährt, um 5 im Zelt und vor 8 oder so braucht man auch nicht aufstehen. Das heißt, man hat sehr, sehr viel Zeit. Und dann ist natürlich schön, dass man mal ewig zu lesen, kann man auch nicht mitschleppen, dann ist es ganz gut, wenn man was zu tun hat. Und das Schneeschmelzen ist auf jeden Fall ein etwas aufwendiger Akt.
Ja, genau. Man kann natürlich dann auch ein spezielles Gas wahrscheinlich, weil
kalt wird. Das ist eben auch nochmal ein Punkt. Also Gas ist da nicht so ideal, weil Gaskartuschen natürlich, sie nehmen natürlich viel Platz weg. Wenn ich eine Pulke habe, ist das vielleicht noch egal. Also so ein Schlitten, auf den ich mein ganzes Equipment lade. Aber wesentlich effektiver ist es, mit Benzin tatsächlich zu kochen. Also mit
Benzin, es gibt ja spezielles Wintergas. Das Mischung so ist, dass es eben nicht flüssig wird, sondern gasförmig bleibt.
Das kann man nehmen, das gibt es von Primus nur, aber es ist natürlich auch entsprechend teuer dann. Also wenn man sagt, ich mache jetzt so eine längere Tour und man schmilzt ja wirklich auch viel Schnee, man muss ja auch viel trinken. Die Trockenheit ist ja doch aufgrund der Kälte enorm, auch wenn man das nicht so wahrnimmt, aber man muss mindestens so viel trinken wie im Sommer. Und das heißt entsprechend viel Schnee schmelzen und das mit Gaskartuschen alles zu machen, also ich habe es auf keiner Wintertour gemacht. Ich bin großer Freund von Gaskochern im Sommer und auch sonst wann, aber nicht auf so einer Skandinavien-Tour. Da kommt ein Benzinkocher mit, auch wenn das ein bisschen umständlicher ist. Aber es ist so viel effektiver, schneller und stärker und dann auch noch preisgünstiger.
Genau. Aber man muss ja das ganze Benzin dann auch mitschleppen. Also ich denke, das dauert dann, oder da braucht man ja auch deutlich mehr als im Sommer, logischerweise, wenn man Schnee schmelzen muss. Was würdest du denn sagen, was man so für so eine 2-Wochen-Tour, wie viel Liter Benzin man da mittragen muss?
Also 2-Wochen-Tour halte ich jetzt erstmal für viel zu hoch gegriffen. Also 2 Wochen im Winter am Zelt, das macht kein Mensch. Also da muss man ja auch das ganze Essen mitschleppen. Also das wird völlig irre. Also ich würde mal so am Anfang...
Außer Fuchs und Messner, aber gut, lassen wir das.
Wenn man das ausprobiert hat, hierzulande schon irgendwo im Mittelgebirge und sagt, ja, das ist genau mein Ding, da habe ich richtig Lust drauf, ich weiß, was das heißt, 10 Stunden im Zelt zu verbringen. Ich mag das, mich irgendwie jedes Mal dick einzupacken und alles. Und dann kann man mal mit 5 Tagen da oben anfangen. Ja. Ansonsten eher 3 Tage und dann mal gucken. Ja. Mehr würde ich da erstmal nicht einplanen.
Und dann nimmt man 1 bis 2 Liter braucht man dann wahrscheinlich schon an Benzin, ne?
Ich würde lieber zu viel mitnehmen als zu wenig. Also auf keinen Fall auf Kante gehen, weil das ist ja überlebenswichtig. Gell?
Wir haben mal den Fehler gemacht und hatten zu wenig Benzin dabei. Da waren wir zu dritt unterwegs. Und ich habe dann wir waren tatsächlich 3 Wochen unterwegs und ich habe dann...
Aha.
Ja, und ich habe nach 10 Tagen, da habe ich gedacht, ach scheiße, ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen zu wenig Benzin dabei. Und wir haben es dann so gemacht, ich hatte einen Eispickel dabei und wir haben dann auf den Zehen zum Teil wirklich Löcher ins Eis gehackt. Da war dann auch einer ein Weilchen beschäftigt, um da halt ranzukommen, beziehungsweise unterwegs, wenn wir vielleicht doch mal ein offenes Gewässer entdeckt haben, dann haben wir da Wasser geschöpft, dass wir das haben, um zu sparen. Also das war auch eine gute Lektion, die ich da gelernt habe, eben auch lieber zu viel als zu wenig. Und da kommen wir aber wieder aufs Benzin. Also man braucht bei Benzin nur etwa die Hälfte vom Volumen wie bei Gaskartuschen. Es wird natürlich auch leichter.
Okay.
Also man muss dann auch nicht, für die Kocher brauche ich ja eine Aluminiumflasche, ist dabei, aber ich muss das Ersatzbenzin, wenn ich eine Pulke dabei habe, dieses Ersatzbenzin, das kann ich in der Plastikflasche mitnehmen. Da muss ich nicht so eine Aluflasche mitnehmen, gerade im Winter, wenn es ja nicht so heiß wird. Also da spare ich einfach nochmal wirklich ordentlich an Gewicht.
Dazu kommt die Logistik. Ja. Also man wird wahrscheinlich darauf fliegen und dann darf man keinen Brennstoff mitnehmen. Und Benzin kriegt man zur Not an jeder Tankstelle. Ja, aber Gaskartuschen, da braucht man schon mal ein Auto erladen und da muss dann auch die richtigen Anschluss parat haben und das richtige Gemisch. Und dann, also wenn man darauf setzen möchte, es geht mit Wintergas, wie du schon gesagt hast, ist es kein Problem. Aber dann sollte man sich da vorher informieren, ob man da die entsprechenden Kartuschen auch vor Ort bekommt und auch in der ausreichenden Menge. Das ist schon wichtig. Ganz wichtiges Ausrüstungsgegenstand ist mir noch eingefallen, das ist nämlich die Schneeschaufel.
Ja.
Also damit kann ich zur Not mich nicht nur eingraben, wenn ich es dann gar nicht mehr schaffe, ein Zelt aufzubauen, weil mich ein Mördersturm überkommt, sondern eben man kann auch das Zelt entsprechend sturmfest damit machen. Also Snowflaps zum Beispiel beschweren. Man braucht aber jetzt nicht unbedingt ein Zelt mit Snowflaps, davon mal abgesehen. Und man kann in der Apsis, die möglichst groß sein sollte im Winter, weil man ja eben, wie gesagt, viel Schnee schmelzen muss. Und das macht man wirklich ungern bei minus 20 Grad im eisigen Wind draußen, sondern das macht man in der Apsis, in einer gut belüfteten Apsis. Da kann man entsprechend so eine Sitzgelegenheit schaffen, also so eine Fragen, wie sagt man dazu, Beinablage?
Ja, man gräbt
Beingraben.
Man gräbt in der Apsis eine tiefe Mulde.
Ja.
Da kann man dann einmal, wenn man tatsächlich mal zum Beispiel vielleicht einmal einen Tag im Sturm verbringt oder sowas, nicht raus kann, dann kann man sich da halt auch mal halbwegs aufrichten. Das ist wirklich
und sehr, anziehen.
Sehr, ja, sehr komfortabel. Und also wenn man Februar, März, man kann sogar bis in April rein, kann man hochgehen, da ist in der Regel die Schneedecke auch so fest, dass man da wirklich problemlos
ein schönes Loch runtergraben
kann. Was da zusätzlich zur Schneeschaufel auch noch hilft, ist eine Schneesäge. Das ist einfach ein Stück Aluminiumstab mit einer Zahnung, weil dann kann ich mehr oder weniger die Blöcke sauber aus runterschneiden, das rausheben, habe einfach schön gerade Kanten. Das ist dann, erfreut dann das Herz, wenn es so ordentlich ist.
Und was auch wichtig ist noch, finde ich, ich habe es einmal mitgenommen, wollte es dann nie wieder missen, teilweise auch nicht nur auf Wintertour, sondern auch auf Herbsttouren, ist eine Gaslampe. Tatsächlich, weil ich weiß, LED und so, das ist ja alles deutlich effizienter und macht viel mehr Licht und man braucht auch kaum noch Ersatzbatterien oder Akkus. Aber eine Gaslampe macht es ja nicht nur hell, es macht es ja auch warm. Und im Zelt. Und
das bringt gleich ein paar Grad, ne?
Das bringt nicht nur ein paar Grad. Also wenn man das, man braucht natürlich eine gewisse Ventilation, weil das Ding verbraucht Sauerstoff, gell, und produziert im schlimmsten Fall sogar Kohlenmonoxid. Von daher kann man nicht alles zumachen, aber selbst wenn man einen Spalt offen lässt und es herrscht dann meistens dann doch ein Wind und man merkt so leichten Windzug, dann reicht das vollkommen aus. Es ist dennoch so warm da drin meistens. Also wir hatten es oft, dass wir da im T-Shirt sitzen konnten.
Mit der Gaslampe. So warm gleich.
Okay. Weil man kann sie natürlich ein bisschen runterdimmen, dann hält das Gas auch länger oder man muss nicht ganz so viel mitnehmen, gell. Aber von daher, ja, ganz ohne Gaskartuschen kommt man in dem Fall natürlich da nicht
okay,
aus.
Okay, für die Lampe. Ja.
Aber das ist es wert.
Ja, aber jetzt sind wir schon bei einem ganzen Haufen Zeug. Also am besten geht man dann wirklich mit so einer Pulka, also so ein Ziehschlitten.
Genau.
Sieht ein bisschen aus wie so eine Dachbox fürs Auto. Ne?
Stimmt, ja.
Ja, gut, also kann man. Erinnert mich ein bisschen immer daran, aber es ist natürlich praktisch. Also so ein geschlossener Schlitten, kann man sagen, na, ist das.
Das, naja, genau,
und das ist man schon, muss es aber nicht haben. Also ich habe auch Touren schon mit Rucksack gemacht. Das geht schon auch.
Auch mit dem ganzen Zeug, mit Benzin und Gaslaternchen und allem?
Ja. Aber das war nur eine 5-Tages-Tour.
Genau.
Also wenn man natürlich 14 Tage auf Tour ist, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Also es ist natürlich recht aufwendig mit so einer Pulke. Also ich würde sie leihen, am besten vor Ort. Einmal haben wir es auch so gemacht, wir haben sie da hinschicken lassen, per UPS. Das war erstaunlich günstig, das hätte ich nie gedacht. Ist aber jetzt so lange her, dass ich den Preis nicht nennen möchte. Der führt in die Irre. Wahrscheinlich kostet es heute deutlich mehr. aber das war tatsächlich witzig. Also da lag dann die Pulka da oben, da an der Fjellstation und wir konnten dann unsere Pulka da abholen. Ja. Also man sollte sie sich leihen, weil es ist irre teuer, so ein Ding. Und nur wenn man mal einmal so eine Tour macht, also das lohnt sich nicht. Und wer es einfach nur mal ausprobieren möchte, kann auch mit dem Rucksack losgehen. Aber dann, ja, es ist nicht so komfortabel. Eine Pulka ist natürlich schön. Sie verleitet aber auch dazu, unglaublich viel mitzunehmen.
Ja, das ist das, wenn man Platz hat, dann lädt man halt voll, ne?
Ja, und man muss es ja nicht tragen, ne? Man zieht es ja nur.
Ja, klar.
Und es ist dann schon auch so, also wenn man dann mal merkt, dass man zum Beispiel irgendwie so einen vereisten kleinen Hubbel hat, wo man sie dann drüber ziehen muss, dann merkt man dann plötzlich schon, wenn das Ding 60 oder 70 Kilo wiegt, dass es nicht ganz so problematisch, also, oder dass es halt trotzdem schwer ist. Was auf jeden Fall ein guter Tipp ist auch noch, also und auch wenn man eine Pulka mitnimmt, lohnt es sich trotzdem, die schweren Sachen, zum Beispiel das ganze Essen, aber auch den Brennstoff, in einen Rucksack zu packen. Und wenn dann sehr steile Stellen kommen, zum Beispiel auch beim Traversieren von einem steilen Hang oder wenn man vielleicht doch mal irgendwie ein Steilstück hochgeht, wo es sehr steil ist, dann die schweren Sachen mit dem Rucksack aufziehen, weil dann tut man sich viel, viel leichter, die Pulka mehr oder weniger halt hinter sich herzuziehen, wenn da nur noch das leichte Zeug drin ist.
Das hängt natürlich auch davon ab, ob man mit Skiern unterwegs ist oder mit Schneeschuhen.
Gerade wollte ich fragen, weil wandern tut man ja in dem Sinne dann auch nicht, sondern eben Ski, Schneeschuh, spezielle Ski, Boris, Tipps?
Man kann sowohl mit Tourenskiern losgehen, also wenn man in so bergigen Regionen ist, wie im Sarek, dann sind Tourenskier sicherlich die erste Wahl, weil man damit eben auch halbwegs vernünftig und würdevoll wieder den Hang runterkommt. Ansonsten sind diese klassischen Backcountry-Skier eine gute Sache. Also das sind quasi Langlauf-Skier, die sind ein bisschen breiter, haben Stahlkanten, aber sonst auch wie ein Langlauf-Ski unten so eine Schuppenzone. Und man kann Felle draufziehen, ne, die dann also verhindern, Felle, dass man zurückrutscht. Was Frank ja gerade sagte, wenn man so am steilen Hang ist, man muss diese schwere Pulka hochziehen. Also das ist dann uns schon so passiert. Ich war mal mit einem Kollegen unterwegs, einem ehemaligen Kollegen unterwegs, der hatte dann der hatte die falschen Felle eingepackt und das erst oben gemerkt, dann haben wir dann auch Schneeschuh schnell organisiert, dann ist er mit Schneeschuhen und ich mit den Skiern.
Direkter Vergleich, was geht besser, ne?
Ja, und da haben wir dann eben auch gemerkt, hey, beim Pulka ziehen, je nachdem, wie gut deine Felle halt sind und wie der Schnee eben auch ist, also bei mir ging es dann teilweise irgendwann nicht mehr weiter bergauf und dann ist es natürlich gut, man kann sich einen Rucksack aufsetzen, somit das Gewicht erhöhen, ne, den Druck auf die Bretter und dann schafft man es vielleicht doch oder man hat halt jemanden dabei, der Schneeschuh trägt.
Mit der Säcke. der darf dann ziehen, ja. Also geht das Ganze auch mit Schneeschuhen, ne?
Ja. Ist aber nicht so komfortabel, weil die Pulka, die gleitet ja auch und mit Ski komme ich wirklich in dieses Gleiten rein. Mhm. Und mit Schneeschuhen ist es eher so, also wenn ich mit Schneeschuhen einen Schritt mache, dann gleitet die Pulka, aber beim nächsten Schritt stehe ich ja, dann kriegt man ständig die Schläge von der Pulka so ein bisschen ab. Also es ist schon ein bisschen nervig. Und wenn man aber eben diese Backcountry-Ski nimmt, da kann man auch, also wenn man jetzt kein guter Skifahrer oder überhaupt kein Skifahrer ist, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt, dann kommt man mit denen echt auch richtig gut voran. Und ich war eigentlich fast nur mit den Ski in Skandinavien und ich habe es dann halt zum Beispiel an sehr steilen Hängen oder sowas, wo ich gemerkt habe, die kann ich nicht sauber, also da kann ich auch im Flug nicht runterfahren oder sowas, da bin ich dann halt abgestiegen. Aber das sind dann meistens so Situationen, oder ganz krass, man fährt halt so ein bisschen schräg, dreht dann am anderen Ende um und fährt dann wieder zurück. Also den Berg runter kommt man mit den Dingern auch.
Das sieht halt wobei, nicht so elegant aus wie Mensch. Wobei das mit Pulka noch irgendwie hinten dran wirklich eine Herausforderung ist.
Das Ding schiebt dann ohne Ende.
Das schiebt nämlich dann noch. Und wenn man dann die haben ja hinten keine feste Ferse, diese bekannte Skier. Das ist ja wie so eine Langlaufbindung, nicht? Da hat man hinten halt eine freie Ferse. Und wenn man kein guter Skifahrer ist, zu den Leuten gehöre ich selber auch, dann ist das wirklich ein Unterfangen, runterzukommen. Also ich hatte zum Glück ja jemanden dabei, der konnte ganz gut Skifahren. Und dann haben wir es dann auch mal so gemacht, okay, bergauf ziehe ich in der Regel zumindest, solange man die Haftung reicht, und bergab, dann hat dann mein Kumpel dann das gemacht, der das etwas besser drauf hatte. Das, aber auch als schlechter Skifahrer, da möchte ich schon auch mal irgendwie das betonen, das ist durchaus möglich, man muss kein Skiass sein. Also wie gesagt, ich kann auch sehr schlecht Skifahren. Und es war sehr witzig, wir sind beim Taxi da angereist auf diese eine Tour, wo wir dann zum ersten Mal unsere Backcountry-Skier, die waren wir beide nicht so fit mit, dabei hatten. Und der Taxifahrer sieht, wie wir die da sein Auto da packen und uns fertig machen zum Losgehen an dem Punkt, wo er uns rausgeschmissen hat. Und fällt auf, dass wir es auch noch, ich glaube, das war ich, irgendwie links und rechts vertauscht haben. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Und da musste er so, nee, das ist der linke Ski, das ist der rechte und so. Du schaffst das dann schon. Der hätte wahrscheinlich abends in der Kneipe echt die Lacher auf seiner Seite gehabt mit der Story.
Dass er die zwei Deutschen, die keinen Plan haben.
Keinen Plan hatten, aber 14 Tage in die Wildnis gehen irgendwie.
Weil die alles mit hatten.
Es hat aber trotzdem funktioniert. Also es ist wirklich, wenn man fit ist, kann man ja auch sich in steile Regionen vorwagen. Wenn man da eben etwas unsicherer ist, so wie ich es da war, da ist es natürlich besser, man macht irgendwas wie ein paar Tierlandalehen, wo es nicht so viele Steigerungen gibt. Ja, und dann ist das ja einfach nur so einem Ski vor den anderen schieben. Also das funktioniert schon irgendwie. Genau. Da gibt es auch keine schlimmen Abfahrten.
Und auch zu zweit unterwegs sein, das habe ich jetzt auch schon ein bisschen rausgehört. Oh Gott,
auf jeden Fall.
Dass man das auf jeden Fall nicht unbedingt alleine da losziehen, weil doch immer was sein kann. Ne?
Nein, und was
also ich... Also noch strenger als im Sommer. Im Sommer kann einem ja auch schon Zeug passieren, aber...
Und was sich zum Beispiel auch lohnt, also gerade zum Thema Koch oder sowas, dass man zum Beispiel noch einen kleinen Spiritusbrenner als Backup dabei hat, falls dem Koch doch einmal was passiert. Also sowohl Boris hatte das Problem mal auf einer Wintertour, dass der Koch gesponnen hat. Mhm. Ich auch, eine Bekannte von mir, die war auch mit ein paar Jungs unterwegs. Sie hatte ihren Spiritusbrenner dabei, die anderen alle ihre Benziner, hab sie ausgelacht und dann haben alle Benzinleute aufgrund von einem Dichtungsfehler, und es waren halt Kocher aus der gleichen Charge, die waren von einem Kocherhersteller, die sind alle ausgefallen und im Endeffekt war es dann so, dass sie mit ihrem Spiritus-Kocher den Leuten dann zumindest doch noch halt einen heißen Tee machen konnte.
Was man halt machen kann, wenn man halt auch den Komfort einer Gaslampe schätzt, dass man sagt, ich nehme noch einen kleinen Gaskocher mit. Also ein Benzinkocher als Basis sowieso, aber ich habe dann eben ein, zwei Kartuschen dabei fürs Licht und wenn dann wirklich der wirklich sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ein Benzinkocher mal gar nicht läuft, dann habe ich noch meinen kleinen 100 Gramm Aufschraub-Gaskocher und kann zur Not dann irgendwie zumindest mal Schnee zum Schmelzen bringen.
Ja, und ich muss nochmal auf die Klamottenfrage zurückkommen. Würdet ihr sagen, dass Wolle dann besser ist oder Kunstfaser?
Naja, wir haben ja gerade im aktuellen Heft dann ja auch einen Test, der ganz klar zeigt, dass Wolle und Kunstfaser im Verbund eigentlich so die ideale Mischung sind. Es geht natürlich beides. Wenn man reine Wolle anzieht, dann empfiehlt es sich schon, ein Modell zu nehmen, was eben auf maximalen Schweißtransport und schnelle Abtrocknung sozusagen hin konstruiert wurde. Da gibt es halt zwei norwegische Marken, Aclima und Devold, die da ziemlich gute Arbeit leisten mit so einer Netzstruktur. Da kann man auch reine Wolle nehmen. Oder zumindest beim Aclima ist es dann 20%iger Polyamidanteil noch an den Seiten, also einsetzen dabei, aber sonst ist es reine Wolle. Ansonsten empfiehlt es sich halt schon, ein Shirt zu nehmen, was beide Materialien verwendet. Und das bietet eigentlich so ein Punkt Komfort, Wärmeleistung und eben Abtrocknungseigenschaften so den besten Kompromiss. Und es riecht eben auch trotz des Kunstfaseranteils nicht so schnell. Also man kann damit, was ja im Winter kann man sich ja schlecht duschen da oben, also da kann man schon mal so 5 bis 7 Tage unterwegs sein, ohne dass die Zeltpartnerinnen einen komisch angucken.
Ja gut, die riechen dann ja auch nicht besser im besten
aber die riechen es ja selbst nicht.
Ja, und Wolle trocknet einfach langsamer und deswegen ist wahrscheinlich so ein Gemisch ein Tacken besser, ne? Einfach wegen der Zeit, die man doch braucht zum Trocknen.
Genau, oder halt, wenn du die Meshstruktur hast, die trocknet auch sehr, sehr schnell, weil es einfach viel weniger Material
ist. Und das ist super wichtig, das hat der Test auch wieder gezeigt, das haben auch in unseren früheren Tests immer wieder gezeigt, wenn die Basis nicht stimmt, dann nutzt alles andere auch viel, viel weniger bis gar nichts mehr. Also es bringt nichts, irgendwie die teuerste Daunenjacke sich zu kaufen und dann irgendwie mit irgendeinem so Hemd, was man noch im Schrank rumliegen hat, irgendwie loszuziehen mit dem Unterhemd. Es sollte wirklich auch wirklich richtig gute Unterwäsche sein. Dann kann man eben den Benefit, den eben die Kleidung da drüber bietet, auch voll ausschöpfen.
Und wenn man sich dann informieren will über die aktuellen Modelle am Markt, du hast ja gerade gesagt, es ist im aktuellen Outdoor in Test drin, über 15 Merino Langarmhemden. In Heft 1 ist das und das ist ab 2.12. am Kiosk. So viel auch mal zur Eigenwerbung. Also kann man gerne noch mal gucken, was da richtig gut funktioniert. Und auch die zwei Kandidaten, die ihr schon erwähnt habt, diese Mesh-Kandidaten sind auch dabei. Da kann man sich die ganzen Daten noch mal im Nachgang reinholen, ablesen und vielleicht auch ein bisschen vergleichen und sein Shirt finden, das einen durch den Winter bringt.
Ja, nicht nur im Winter, die Dinger funktionieren tatsächlich auch, also das ist ja das Schöne, das ist relativ breitbandig aufgestellt. Also man gibt da jetzt nicht nur irgendwie Geld für ein Hemd, für einen Einsatz aus, für seine Wintertour eben, sondern man kann das dann auch bei kühleren Wettern im Sommer noch ganz gut anziehen oder auf Bergtour zum Beispiel, ganz fantastisch.
Also wenn man merkt, nach einer Wintertour, ist doch nicht meins, hat man es nicht umsonst gekauft, sondern kann das einfach im Sommer schön weiter nutzen. Das funktioniert auch. Wie fange ich jetzt überhaupt als Einsteiger mit dem Thema unterwegs sein im Winter an? Also Frank hat ja schon gesagt, das einfach auch schon mal ausprobieren, damit es nicht irgendwie schief geht und dass man sein Material besser kennt. Was gibt es denn sonst noch für Tipps? Ich meine, der größte Fehler ist wahrscheinlich, sich Zeugs zusammen zu kaufen, jetzt mit dem Wissen aus dem Podcast, aus der Podcast-Folge hier, sich zu sagen, die haben das erwähnt, ich nehme Benzinkocher mit, husch, husch, Skandinavien und los geht's. Was würdet ihr empfehlen, wie taste ich mich als Einsteiger an dieses ganze Thema ran?
Also ich kann ja letzten Endes wirklich bei uns, auch im direkten Umfeld, es gibt ja bei uns immer mal wieder Schnee, es gibt immer mal wieder auch Minusgrade, da kann ich mal gucken, wie komme ich damit zurecht, aber wie ist mein Wärmebedarf? Also mich hat das zum Beispiel auf meiner allerersten Wintertour, ich war völlig baff, wie wenig eigentlich reicht, eben wenn man sich bewegt, dass bei minus 10 Grad irgendwie halt so ein Langarmshirt und ein dünnes Midlayer drüber und vielleicht noch eine Softshell, dann ist einem wirklich warm. Man braucht natürlich noch gute Handschuhe und eine Mütze oder sowas, aber es ist erstaunlich, wie wenig man da braucht. Nur auf der anderen Seite, wenn man dann eine Froschbeule hat, die braucht ein richtig dickes Langarmshirt und ein richtig dickes Midlayer. Und sowas merke ich halt letzten Endes am besten natürlich selber. Da kann ich mich wirklich bei uns schon rantaschen. Wenn man dann Lust drauf bekommt, tatsächlich einmal mit dem Zelt loszuziehen, auch da. Ich habe als Kind meine ersten Winternächte im Garten übernachtet und habe da gemerkt, wie wichtig der Schlafsack ist, aber wie viel wichtiger letzten Endes die Isomatte noch ist, weil wenn der Schlafsack super dick ist, aber du hast schon ganze Nacht mehr oder weniger einen kalten Hinter- und kalten Rücken und sowas, das hilft halt auch nicht. Das geht auch nicht von jetzt auf morgen, sondern das erfordert schon ein paar Touren letzten Endes versuche, bis man da so ein bisschen fit ist.
Was auch erstaunlich ist, ist, dass man sich an die Kälte gut gewöhnt. Also das hat mich am meisten verblüfft bei den ersten Wintertouren, die ich im Harz gemacht habe. Ich komme ja aus Norddeutschland und habe da auch schon viele in der Studentenzeit im Winter übernachtet im Schnee und da war es ja teilweise auch wirklich noch minus 10, 15 Grad. Da gab es noch kalte Winter. Hört sich jetzt so an, als wäre das 80 Jahre her, aber
es ist so lange ist es tatsächlich noch nicht her. Ich erinnere mich auch an Winter, wo es 3 Wochen einfach Schnee gehabt hat. Ne? Und dann,
wenn man da erstmal so 24 Stunden oder eine Nacht zumindest mal draußen verbracht hat, also so einen halben Tag, man hat ja meist auch die Anreise oder so ein Wochenendtour macht, dann merkt man schon irgendwie am zweiten Tag, wenn man aufwacht, dass man sich da unglaublich dran gewöhnt hat. Und das fällt erstmal nicht so auf, weil man ja da draußen so, wie Frank ja auch sagte, Bewegung bleibt und so weiter. Aber wenn man dann erstmal wieder irgendwie irgendwo reinkommt in irgendeine Hütte oder irgendwas, dann merkt man erstmal, wie bullenheiß das ist und dass alle anderen da irgendwie immer noch im Pulli sitzen, man selber aber am liebsten in kurz da sitzen möchte, weil dann halt viel zu warm ist. Und das hält auch eine Weile an. Also gerade wenn man eine Woche draußen war, dann dauert es auch schon wieder eine Weile, sich an diese Zivilisationswärme zu gewöhnen, sozusagen. Das ist doch verblüffend. Also man zieht sich wahrscheinlich am Anfang vielleicht ein bisschen dicker an, aber das geht dann ziemlich schnell, dass man dann merkt, funktioniert ja auch mit dünneren Lagen. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie sie es anhört.
Ja, und sich einfach mal rantasten. Und es ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man tatsächlich einen Garten hat oder eine Terrasse oder so, kann man ja wirklich mal eine Zeltnacht da draußen verbringen und da auch vor sich hin kochen und mal zu sehen, komme ich mit dem Kocher klar, ne, mit der Handhabung, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat oder hat einen neuen Kocher, den man noch nicht so gut kennt.
Ja, das sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Ja, also das ganze Equipment komplett, das muss man halt einfach beherrschen. Also gerade einen Kocher muss man beherrschen. Man muss auch in der Lage sein, den zu reinigen unterwegs oder mal auseinanderzunehmen. Werkzeug sollte man auch mitnehmen und auch so ein kleines Tübchen mit Silikon oder Fett, das für die Pumpe halt gebraucht werden kann. Das würde ich, auf jeden Fall. Und was wir noch nicht angesprochen haben, was auch ein wichtiger Punkt ist, hat auch mit der Wärme auch zu tun, ist genug Essen mitnehmen. Weil man friert, man verbrennt unglaublich viel Kalorien in der Kälte. Und man wird es wahrscheinlich gar nicht schaffen, auf einer Mehrtagestour so viel mitzunehmen zu essen, dass man das komplett ausgleicht. Also macht auch nichts, mit einem kleinen Pösterchen loszufahren. Aber ansonsten auf jeden Fall genug einpacken. Auch das kann man wunderbar in der Wochenendtour ausprobieren, weil da merkt man schon, was man plötzlich für einen Kohldampf hat. Nicht nur abends im Zelt, sondern auch schon wieder am nächsten Morgen dann, obwohl man ja nichts gemacht hat, außer zu liegen und zu schlafen. Aber man verballert unglaublich viel
Energie. Okay. Und dann ist zum Beispiel auch so, und wenn man sich auch so ein bisschen an die Kälte rantasten möchte, also es gibt in vielen Regionen gibt es auch so Kältelöcher, wo man was ausprobieren kann. Also bei uns war es jetzt zum Beispiel kurz vor ein paar Tagen so, wir hatten minus 11 Grad oder sowas und ein Ort, der heißt Bitz, das Dägerfeld, das ist auch so ein Kälteloch, die hatten irgendwie minus 18 Grad. Und Bayerische Wald zum Beispiel ist auch so, so eine Region, wo es immer kalt ist. Da habe ich in den 90er Jahren auch schon Wintertouren gemacht. Das war im Prinzip meine Vorbereitungszeit so auf die Wintertouren dann in Skandinavien, Schwarzwald, Feldberg, da waren Boris und ich auch schon, als es klirrend kalt war. Also trotz Klimawandel gibt es bei uns schon auch noch genügend Gebiete, wo man gucken kann, wie kältefest man ist.
Ja.
Und ob man auch Spaß hat bei dieser Kälte.
Apropos, man muss ja wirklich nicht gleich nach Skandinavien gehen. Ihr habt ja schon ein paar Orte, Gebiete genannt. Was geht denn hier, wenn ich eine Spur kleiner haben will, für eine richtig schöne Wintertour? Habt ihr da noch so ein, zwei Tipps? Bayerischer Wald, Schwarzwald habe ich schon gehört. Harz, Boris, ist das nach wie vor was?
Harz ist Nationalpark. Mittlerweile, also auch schon eine Weile, aber da wird man natürlich nicht, da kann ich jetzt nicht sagen, geht da hin und schlagt das Zelt auf.
Nee, das, aber draußen eine Tour machen geht ja trotzdem.
Draußen eine Tour machen geht trotzdem und es gibt dort auch so Wanderhütten, so offene. Und ich glaube nicht, dass das verboten ist, da drin dann in einem Notfall seine Matte aufzuschlagen, ganz ungeplant. Und
die übliche Grauzone in Deutschland.
Ja, man verlässt nicht den Weg, man ist da drin, ob ich da noch drin sitze und wach bin. Also es besteht ja kein Nachtsbetretungsverbot auf dem Weg. Also ich kann da ja auch nachts lang wandern, also kann ich mich nachts auch in die Hütte setzen und wenn man dann einschläft, ja, dann ist es halt so. Also das funktioniert schon. Da kann man das so ein bisschen ausprobieren. Ansonsten, ja, eignet sich eigentlich jedes Mittelgebirge. Das ist egal, ob ich am Elbsandstein oder in der Eifel oder im Allgäu oder ich denke mal, wenn man so ein bisschen auf die Karte guckt oder eben auch in diversen Planungstools wie Komoot mal reinschaut, da wird man schon was finden, wo man da ganz gut unterwegs sein kann im Winter.
Ja, wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, leider sind diese Trekking-Camps, die es überall gibt, die haben eigentlich eine Winterpause. Ne? Also das wäre sonst da eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, es mal auszuprobieren, aber das fällt im Winter flach. Ne? Also, aber Boris, ich erinnere mich, du warst auf diesem Forstweg.
Forststeig in Sachsen.
Forststeig, ja. Genau. Unterwegs, wo es auch, glaube so Hütten gab. Ist das auch eine Option oder wie sieht das da im Winter aus?
Also das ist auch nur im Sommer.
Okay,
geöffnet schade. Sozusagen, also diese Hütten sind dann verschlossen und das ist auch, ja, es ist, nee, Nationalpark ist es nicht, ich glaube, es ist zum Teil ein Naturschutzgebiet, es geht ja da am Bielertal entlang, es geht ja so nicht in der Kernzone im Elbsandstein entlang, sondern so ein bisschen abseits davon. Aber dieser Vorsteig ist ja darauf ausgelegt, dass man sowohl in Hütten als auch mit dem Zelt übernachtet. Ich glaube nicht, dass es erlaubt ist. Müsste man dann nochmal im Zweifel nachschauen. Mhm. Aber wenn man da, ja, ich meine, ich glaube, im Winter ist da auch nichts los, sagen wir es mal so. Mhm.
Dann kann man sich auch ein bisschen schlau machen, ob das dann okay ist, da mit dem Zelt unterwegs zu sein, wie es die Leute im Sommer sind. Ne? Und da. Ich glaube, man kann schon wirklich seine Tour finden, wenn nicht Schwäbische Alb, Schwarzwald, da gibt es ja auch genug Unterkünfte, auch feste Unterkünfte, dann hat man halt dieses Zeltabenteuer nicht, aber man kann dann einfach eine strenge Wintertour machen und ist dann halt auch in einer festen Unterkunft. Da bricht man sich ja auch nicht direkt einen ab und kann trotzdem den Winter genießen, oder?
Was ein Kompromiss auch wäre, ist Gebiete aufzusuchen, Regionen aufzusuchen, wo es Felsen gibt, also auch zum Klettern Felsen. Da muss man dann nicht unbedingt, wenn das Wetter es zulässt, also es nicht irgendwie ganz stürmisch ist, ein Zelt mitnehmen, sondern kann auch eine Nacht mal irgendwie in der Nähe eines Felsens verbringen, weil da bilden sich ja manchmal so kleine Dächer, also so Überhänge, wo man sich dann drunter legen kann, das ist so ein bisschen heimeliger und das ist dann ja auch eine Grauzone, dann bivakiert man da, dann baut man kein Zelt auf, also Feuer machen sollte man dann nicht machen, weil das ist definitiv verboten, aber ja, wahrscheinlich findet man auch gar kein trockenes Brennholz im Winter.
Genau, und ja. Vielleicht gerade noch ein Hinweis auch, also bei uns ist ja schon eher so, dass es ja so leichte Minusgrade gibt, oft sehr feucht ist. Also zum Teil ist es so, dass diese 0 Grad und feuchtes Wetter, dass das zum Kälteempfinden krasser ist als minus 15 Grad und trockenes Wetter.
Ja.
Also ich habe das zum Teil wirklich auch schon gehabt. Da bin ich aus Skandinavien zurückgekommen, fand minus 20 Grad echt angenehm. Und dann diese 0 Grad und feucht kalt bei uns, das fand ich furchtbar. Mhm.
Also das Schlimmste persönlich finde ich immer 4 Grad plus und Regen. Also das ist so eine Kombination übel. Ne? Wenn da noch ein Wind geht, da hast du echt richtig Spaß. Aber ja, dann also lieber auf ein bisschen niedrigere Temperaturen setzen, dafür weniger feucht. Also das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, wenn man hierzulande loszieht. Und wenn man schon in Heft 1 guckt, wo eben dieser Merino-Langarm-Test drin ist und das Heft umdreht, da gibt es auch nochmal ein paar schöne Wintertipps in den Winterwelten. Ziemlich viel Alpen, aber einfach auch schöne Wintertipps, wo man hierzulande auch hingehen kann. Also es darf Skandinavien sein, aber es muss es nicht unbedingt.
Nein, man hat auch hier seinen Spaß.
Auf jeden Fall. Genau.
Die Alpen haben viele zumindest vor der Haustür, beziehungsweise nicht ganz so weit entfernt. Sind auf jeden Fall gut erreichbar, auch mit der Bahn. Also Oberstdorf.
Infrastruktur passt.
Ja, genau. Kann man mit der Bahn hinfahren. Und das ist ja im Winter, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Argument. Also nicht nur aus Nachhaltigkeitssicht, sondern auch einfach aus Bequemlichkeit. Also die Straßenverhältnisse sind im Winter ja zum Teil noch chaotischer als im Sommer. Und da ist natürlich schön, wenn man einfach mit der Bahn hinjuckelt, ausstreicht und dort ein paar Touren machen kann. Ne?
Genau. Ja. Aber also in den Alpen auf jeden Fall aufs Lawinenrisiko achten. Da gibt es ja so Warnstufen. Man hat zum Teil auch, man hört immer auch wieder, dass das Risiko bei den Leuten echt nach oben geht. Aber also ich habe Freunde, die sind schon mal verschüttet worden. Das ist kein Spaß und das passiert zum Teil auch in Situationen, also wo man gar nicht denkt, dass da was passieren könnte.
Was gut ist, wenn man in der Baumgrenze bleibt, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass dort eine Lawine runterkommt. Kann sich auch so ein bisschen die Topografie anschauen auf der Karte, gucken, okay, ist da noch ein großer baumfreier Hang über mir oder nicht. Wenn man so in den Voralpengebieten bleibt, also auch so im Allgäu zum Beispiel, so die ersten 2000er, die da so aufsteigen, da ist noch ziemlich viel Wald. Und da war ich selber auch schon häufiger unterwegs im Winter, auch im Karwendel zum Beispiel, ohne jetzt ein lawinenverschütteten Suchgerät mitzunehmen, einfach weil auch da keine Lawinengefahr war. Also wenn man nicht auf die Gipfel steigen möchte, auf steile Gipfel steigen möchte, sondern einfach sagt, ich möchte einfach nur ein bisschen Winter wandern, schön auch irgendwie so ein bisschen in der Waldzone, wo es ein bisschen gemächlicher zugeht, dann braucht man sich davon nicht abschrecken lassen. Aber ansonsten, klar, auf jeden Fall Lawinenwarnbericht einholen und die Ausrüstung mitnehmen.
Und vielleicht auch Einheimische fragen, wenn man doch auf einer Hütte übernachtet, den Hüttenwirt fragen oder im Tal fragen. Da gibt es ja genug Leute, die sich damit auch wirklich auskennen, die da vor Ort aufgewachsen sind und ihre Berge irgendwo kennen und dann auch wissen, wo man besser nicht geht oder wo eigentlich jedes Jahr was runterkommt und wo nicht. Und dann, denke ich, kann man auch wirklich Spaß haben im Winter. Und eben, man muss nicht nach Skandinavien, aber es ist natürlich ein schöner Traum, das zu machen. Und ich überlege immer noch, ob ich mal auf die Lofoten gehe, mir da die Polarlichter angucke. Also ihr könnt mir vorstellen, dass es mich da mal wirklich hinzieht. Aber ich danke euch beiden ganz herzlich für die vielen Tipps, die ihr jetzt geliefert habt und hoffe, dass das so richtig Laune gemacht hat, im Winter loszuziehen und sich vielleicht auch mal einfach das Traumziel Skandinavien vorzunehmen. Vielen Dank, ihr zwei.
Gerne.
Gerne.
Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefallen hat, dürft ihr es gerne liken. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert ihr ihn am besten gleich hier. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus findet ihr Outdoor nach wie vor gedruckt am Kiosk. Und wenn ihr gar nichts verpassen wollt, holt ihr es euch per Abo in den Briefkasten, dann kriegt ihr auch sicher jede Ausgabe. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram ist alles vertreten, was das Outdoor-Leben schön und bunt und winterlich macht in dem Fall. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
H2 Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.